And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Einen wunderschönen guten Abend und hallo.
Guten Abend.
Grüße in hallo. Die Runde. Was eine Woche hinter uns. Ihr seht uns heute noch im wie sagst du so schön, im BVB-Look hier heute.
Im BVB-Look. Also genießt es nochmal. Das ist One Last Dance mit dem alten Das Hobby-Overlay. Und dann ab nächster Woche gehen wir rein und dann werden wir alles in Cardstock White und Dark Red haben und Sky Blue.
Das wird geil. Ich liebe unser Logo. Was ich übrigens auch sehr liebe, ist dein neues Logo da hinten an der Wand.
Da geht auch ganz, ganz viel Liebe raus. Und zwar haben die Leute aus dem HCC, aus dem Hamptons Card Club, haben für meinen Geburtstag gesammelt, unter Federführung von Charlie und Enno, und haben mir dieses wunderschöne Neonschild da hinten geschenkt. Und das war ein Teil des Geschenkes. Und den zweiten Teil könnt ihr auf der Card Madness bewundern. Ja, den bringen wir nämlich da mit. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für alle, die mitgesammelt haben, die mit mir eine Freude machen wollten. Das ist euch definitiv gelungen. Das Ding sieht halt richtig gut aus. Er sieht wenigstens schon mal der Hintergrund nach Profi-Streamer aus. Es muss nur der Vordergrund danach aussehen.
Ja, nein, das war, sieht schön aus. Hintergrund ändert sich. Sonst hat sich heute noch nicht, zumindest hier im Stream, viel geändert. Allerdings, wenn ihr auf unseren Kanälen es ein bisschen verfolgt habt, habt ihr festgestellt, dass wir auf dem Das Hobby-Kanal etwas Gas gegeben haben. Wir haben eine neue Brand, Logo, wie sagt man, Logo, glaube ich, sagt man schon dazu, rausgehauen, haben so ein bisschen erklärt, warum, wieso, weshalb. All das findet ihr auf dem Das Hobby, falls ihr noch nicht Das Hobby folgt. Es lohnt sich, weil in Zukunft vieles darüber sich abspielt, was wir hier so planen. Und sonst war sonst auch viel los die Woche.
Aber nochmal ganz kurz, ich habe ja das den Instagram-Feed von Das Hobby letztens oder gestern aufgeräumt. Ja. Da sind richtige Schmuckstückchen drin. Also scrollt mal nach unten. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, man schafft es jetzt auch. Da habt ihr irgendwie einen Podcast mit Kiki aus 2020. Ihr habt einen ganz nervösen Kevin von Vogt, der gerade frisch diese Plattform gegründet hat. Ja, zum Beispiel, du hast einen Hodge von PSA, du hast einen Ned Turner mit dabei. Also das war schon cool, die ganzen alten Folgen zu sehen, weil irgendwie viele in der Zeit dann irgendwas gestartet haben, was halt jetzt wirklich halt es immer noch gibt und halt super signifikant fürs Hobby ist. Also gönnt euch das mal. Und ich fand das ganz witzig, dass ihr damals 2020 das Kinderfoto gepostet habt von Kiki und Ivan, was jetzt das Cover war von der ZDF-Doku.
Ja, scheinbar das
gemacht. Nur mal so am Rand, ja. Und man sieht auch ein Bild von Markus, wie er in Satin-Bettwäsche OKF liegt mit Karten in der Hand. Also es lohnt sich wirklich. Geht mal auf den Account drauf.
Und das hast du nicht weggemacht, oder was?
Und wenn ihr diese Bilder gut findet, ihr wisst, wo ihr davon mehr finden könnt.
Okay. Ich dachte, das hast du archiviert, aber das hast du
tut. Nein, habe ich nicht.
Sehr gut. Sehr gut, aber schön, dass du da auch ein bisschen ausgemistet hast. Aber passt ja eigentlich ganz gut auch zur Zeit, ne? Also steht ja jetzt hier die 5 Jahres das Hobby-Wochen an. Das Hobby-Podcast wird 5 Ende des Monats. Dafür haben wir uns 1-2 Sachen für euch überlegt. Auch da lohnt es sich, einmal dem Podcast logischerweise zu hören, aber auch dem Kanal zu folgen, weil da könnte man vielleicht was gewinnen oder euch erwarten tolle Gäste. Das auf jeden Fall. Und danke auch an Zausi, der 50 Monate einfach mal abonniert hat. Vielen, vielen Dank. 50 Monate ist der Ehrenmann Zwinio auch. Aber sonst, wie gesagt, war auch noch ein bisschen was anderes los die Woche, am Wochenende. Alex, was war da noch?
Wir hatten unseren alljährlichen Collectors Day. Und den hatten wir im wunderschönen Idar-Oberstein und haben da ein ja, phänomenalen Tag zusammen verbracht. Wir haben ganz viel geöffnet, was zum einen an unserem Partner Spielewelt lag, die wirklich, und die Leute, die da waren, können es ja bestätigen, es waren Kracherpreise. Irgendwie teilweise Sachen zum UVP. Also wir konnten da wirklich richtig schön Päckchen aufmachen, Tops-Produkte rippen, One Piece aufmachen, haben One Piece spielen gelernt, haben 3-4 Biertower vernichtet, ganz viel Rollbraten gegessen. Also es war wirklich mega geil, total entspannt und irgendwie genau so, wie wir es auch haben wollten. Ich war dann irgendwann schockiert um 2:30, als wir unser neues Podcast-Cover geshootet haben. Also ihr werdet, wenn ihr morgen früh aufwacht, auch ein neues Coverbild vom Podcast haben, nur mal so am Rande. Haben wir so auf die Uhr geguckt und dachten, boah, Alter, der halbe Tag ist halt schon vorbei. Und Jonas, der da war, hat gesagt, wenn man hier reinkommt, ist man in so einem positiven schwarzen Loch und man wird irgendwann ausgespuckt und dann ist 8 Uhr abends. Und so ging es mir halt wirklich auch. Das war echt verrückt.
Ja, die Zeit ist verflogen auf jeden Fall an dem Tag. Und es war echt, echt ein schöner Tag. Es war ungefähr so wie von den Leuten, so wie letztes Mal und ein bisschen mehr vielleicht. Und es war eine schöne Atmosphäre. Und immer wenn die Zeit ruckzuck vergeht, das ist ja meistens ein gutes Zeichen, dass es dann ein schöner Tag war. Und ich war dann, glaube ich, war ich zu Hause um 9, 10 oder so, nachdem wir irgendwie gefühlt 34 Stunden. Das Abendessen steht immer so unter einem schlechten Stern bei uns.
Ja, das Abendessen war es nicht. Also wir hatten irgendwie, es hatten sehr viele eine Diavola bestellt. Und wir haben irgendwie alle, glaube ich, die identische Pizza gekriegt. Das war dann einfach Hackfleisch, Salami, Kochschinken, Mais, Paprika, Kilo rote Zwiebeln. Ich hasse, by the way, rohe Zwiebeln auf Pizzen. Sauce Hollandaise und Gouda. Und das war dann so die Diavola. Und das war halt auch nicht so gut, weil ich war nicht alleine auf dem Zimmer und das war dann sehr anstrengend für mich. Aber die hat auf jeden Fall gekracht. Das Witzige war, eine ganz witzige Geschichte, wir waren dann irgendwann so um 10, 10:30, 11 irgendwie im Hotel und dachten uns, ach ja, jetzt sitzen wir so zusammen und wir haben auch einen Dude mit dabei, der Produkte im Kofferraum hat. Machen wir doch nochmal 1, 2, 3 Böckschen auf und saßen dann unten in der Lobby. Und da passierten wirklich so super viele Nebenschaustränge, also Handlungsstränge ohne Ende. Also wir saßen draußen und haben wir echte Erwachsene erstmal Packs aufgemacht. Innen drin war so eine Reisegruppe von Menschen, die waren wohl am Borstalsee bei so einem Punkrock-Konzert und trugen teilweise so Polyester-Trainingsanzüge mit Cannabispflanzen hinten drauf in glänzend Gold, aber waren auch alle so straight über 60. So, die waren so in der Lobby und dann bei einer von uns war dann drin, um noch 1, 2 Bierchen zu holen. Dann kam ihm eine Frau entgegen mit so einem Bastkorb, den die im Frühstücksbuffet geklaut hat, voll mit Wodkaflaschen und Mettentenwürstchen. Dann haben die in der Lobby komplett den Laden auseinandergenommen. Währenddessen war rechts eine Spielothek, aus der Menschen kamen, wo sich Menschen angebrüllt haben, weil die sich irgendwie prügeln wollten. Und das ging wirklich bis tief nachts. Also Ida Oberstein, ganz ehrlich, ist schon heißes Pflaster. Sag ich euch so, wie es ist. Und ich wollte einfach nur schlafen irgendwann. Aber es war schön.
Ja, ich habe es so gern gemocht, dass ich am nächsten Morgen einfach von Frankfurt wieder hingefahren ist, weil ich einfach was liegen lassen habe. Deswegen dachte ich, komm, fahre ich nochmal die 1:15 immer über Oberstein.
Gefällt dir das?
Ja, das war super schön. Ja, war ein schönes Wochenende. Schreit nach Wiederholung. Haben auf jeden Fall viele Feedback auch dazu bekommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an alle, die da schon was geschickt haben. Da sind wir schon heiß am Diskutieren, wie und was wir davon umsetzen können. Genau. Das war am Wochenende. Logo hatten wir besprochen. Und ich glaube, dann erstmal auch Ritual nicht brechen. Grüße an alle, die live hier am Start sind. Lencher, Dadom, Streamer, Vesti, Norvins, Bob Malone, Zausi hat es schon gesagt, Kalex ist da, Jona, Xami, Animatrix natürlich, Dagorn ist da, Heisenberg ist da.
Klingt interessant.
Kirsche, Kicke, Saat, Büroschrank, Jonas auf Walk bei Fanatics Collect. Schön, dass ihr alle am Start seid. Genau. Haben wir noch was sonst vorab?
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch straight right in the action, wie das im Intro hier immer so schön heißt.
Übrigens Intro, auch das wird euch sicherlich...
Oh, alles neu. Alles neu.
Nach und nach, Leute, nach und nach. Ja, Es war, ja, haben wir übrigens auch aufgemacht, neben, dass wir relativ viel One-Piece-Boxen dort aufgemacht. Ich glaube, Alex hat insgesamt 2 Boxen und noch eine Illustrator-Box aufgemacht. Ich habe eine Box aufgemacht. Und noch ein paar andere haben Boxen aufgemacht. Und unter anderem wurde, glaube ich, auch, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, auch eine NFL-Flagship, mindestens eine NFL-Flagship-Box aufgemacht. Die ja frisch.
Mehrere.
Mehrere sogar? Okay.
Ist aber auch ein extrem gutes Produkt, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube schon, die meisten hatten ja Flagship, glaube ich, nicht so hoch im Kurs, weil NBA Flagship für viele ja so ein bisschen enttäuschend war. Dann war die Qualität auch nicht so gut und war dann im Prinzip auch das 1:1 das Chrome-Design hier und da. Aber da muss man wirklich sagen, Flagship, richtig cooles Produkt. Also einsteigerfreundlich. Ich glaube, wir hatten es da gehabt für 140 Euro die Hobbybox, meine ich mich erinnern zu können, irgendwie sowas. Die Hits waren gut, es wurden auch super gute Sachen da gezogen tatsächlich, ne? Also Ring of Honor, Tom Brady ohne Autogramm allerdings, ein paar Autogramme auf 50, sehr viele Rookie-Hits, also da muss man wirklich ganz klar sagen, sehr, sehr cooles Produkt und wenn ihr Bock auf Football habt, geht da mal rein und man kann halt auch wirklich ganz schön Sachen in den Binder knallen, ne? Also wenn du ein bisschen hochscrollen möchtest, das hier, dieses Rookie, nee runter, na, das genau das, dieses, also das ist im Prinzip im Retro-Design gehalten. Einmal ein Porträt von dem Rookie und dann nochmal in so einer Action-Pose. Ich weiß jetzt gar nicht, an welches Jahr das angelehnt ist. Ich müsste jetzt lügen, 1900 irgendwas.
57.
57, genau. Da sieht schon richtig, richtig cool aus. Und ich glaube, Kekesat sammelt das Set sogar. Also wenn ihr da dieses Insert abzugeben habt, schreibt dem Guten auf Instagram Chrissy Saat, der sammelt das meines Wissens nach und möchte das Set gerne voll machen und die Karten sehen wirklich sehr, sehr schön aus.
Ja, nichts für mich, viel zu viel Base-Karten, Big Tom, das bringt mich zum anderen Thema, also es ist auf jeden Fall relativ umfangreiches Set, du hast schon gesagt, 400 Base-Karten, Basisset ist 400 Karten, darunter 100 Rookies, natürlich Top-Pick ist Mendoza damit am Start und wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon sehr ausführlich über diese Checklisten gesprochen oder die Odds, die Tops da auch zur Verfügung stellt. Der einzige Unterschied bei der Box, diese Odds-Liste ist in diesem Fall 42 Seiten lang, also die haben sie etwas extended. Aber Wax Matrix hat sich davon nicht beirren lassen und hat natürlich seine Berechnungen durchgeführt und kam am Ende, und die teile ich gerne mit euch, alles ohne Gewähr, aber er macht es, glaube ich, dann schon sehr gewissenhaft, kam auf einen Print Run, sondern es gibt durch dieses Set 592 Millionen Karten insgesamt, overall.
Überleg dir das mal.
592 Millionen Karten und das bedeutet in Hobbyboxen ca. 200.000, in Jumbo-Boxen 70.000, Value-Boxen 1,3 Millionen, Fatpacks 1,9 Millionen und Megaboxen 500.000, ganz grob aufgerechnet. Man hat in der Hobbybox, glaube ich, ein Auto in 2 Boxen findet man. In Jumbos findet man ein Auto pro Box, dass man da so einen groben Anhaltspunkt hat. Man konnte auch, also der Hobbyanteil an nummerierten Autos ist mit 58% bei einer Hobbybox gar nicht so gering, ehrlicherweise. Also es ist, jeder nummerierte ist 58%. Bisschen härter zu bekommen sind die Case-Hits, wie dieses All Kings ist ein Case-Hit, Strutting, Billboard, Material und Touchdown. Da kriegt man in jeder 11., 12. Box, Hobbybox ungefähr ein Case-Hit. In jeder 6. Jumbo-Box umgerechnet. Und er kam am Ende zu einem Sum-Up. Das ist ja, es gibt super viel Karten. Der Print-Run ist tatsächlich mit diesen 592 Millionen Karten größer als bei Basketball. Also weit größer als bei dem Basketball-Set. Okay. Gibt auf jeden Fall viel mehr Karten. Aber dadurch, dass die Hits trotzdem selten bleiben, overall gesehen, ist das vielleicht trotzdem ein interessantes Set. Also die Gesamtproduktion ist vielleicht zu viel, aber die Hits sind trotzdem nicht so einfach zu bekommen.
Aber man muss auch ganz klar sagen, dass der Preis ist ja okay. Ne?
Was war's? 100? Was hast du gesagt? 110?
125 Euro bei UVP, bei den Händlern liegt die irgendwie zwischen 150. Ich hatte auch ein paar gesehen, die hatten sie dann für 149 angeboten, ohne Seal. Also das muss man einfach in den Laden dann gehen. Ich finde das ganz spannend, ne? Weil ja die meisten Breaker hypen ja Mendoza so über das grüne Gras, den grünen Klee. Guckt euch mal die durchschnittlichen Fantasy-Draft-Ergebnisse von Mendoza an. Also der wird halt siebte Runde aufwärts gepickt. Und das finde ich halt ganz spannend. Also ich meine, so Fantasy League, da sind halt so die Turbo-Nerds drin. Die analysieren halt alles. Die sitzen, also auch ich und Charlie ist noch schlimmer, sitzen halt wirklich dann mit Excel-Listen davor, KI unterstützt und machen da Berechnungen und Predictions. Und da geht man ja im Prinzip mit dem krassesten Punktelieferant, mit dem vielseitigsten QB, der am wenigsten Fehler macht. Aber wenn er doch dann so turbo-geil sein soll, wie dann das Kompetenzzentrum Breaking verspricht, warum wird er dann so verdammt spät erst gepickt? Und das ist dann wieder diese Story halt im Football-Hobby vor allen Dingen. Immer diese blinde Jagd auf den nächsten Mahomes, diese blinde Jagd auf den nächsten Top-Rookie. Das wird halt gefährlich. Und wir merken halt einfach, der Markt will jetzt einfach, dass ein Rookie-QB extrem gut funktioniert. Weil letztes Jahr war es halt so ein bisschen blöd, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also mit Shadur Sanders und Cam Ward und so, die haben jetzt nicht ganz überragend performt. Ich will das nur sagen, lasst euch da bitte nicht ins Boxhorn jagen und guckt euch vielleicht mal die QBs an, die nicht so gehypt sind. Also ich könnte da den Rookie-QB von den Rams empfehlen. Der performt momentan ganz gut. Ich meine, das sind Preseason-Spiele, ne? Aber der spielt gerade gar nicht so verkehrt. Tipp am Rande.
Der Markt sucht einen Cooper Flag in der NFL. Es sucht bei NFL nicht nur einen Cooper Flag. Die suchen Wemby, die suchen LeBron, die suchen Jordan. Und das jedes Jahr. Und das sind dann meistens irgendwie 4, 5. Also es hatten wir schon mehrfach in der NFL. Das ist einfach nochmal viel, viel extremer, da ihr ja den nächsten Brady etc. zu finden. Leute, und was jetzt kommt, ist tatsächlich auch der Titel der heutigen Podcast-Folge, Leute, weil das ist eine News, die hat uns, mich auf jeden Fall umgehauen. Wir hatten es aber schon angeteasert, tatsächlich, vor Wochen schon mal. Wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr das, ist es jetzt nicht ganz so überraschend, aber es gibt noch ein paar exklusive Infos, die gleich Alex mit euch teilt. Wir reden über den Debüt-Patch, der jetzt dann auch zur Bundesliga kommt, Alex. Was haben wir denn noch für Infos dazu?
Genau, wir hatten es ja schon vor 2, 3 Wochen mal im Nebensatz platziert, dass die Bundesliga ein Debut-Patch kriegen wird. Und dann setzen wir immer darauf, dass ihr das dann aufschnappt und weiter transportiert, damit es nicht heißt, dass wir das gestreut haben. Zwinker-Smiley. Was wir euch noch sagen können, exklusiv, es wird nicht nur der Patch sein für die Bundesliga, der neu ist. Und zwar geht es darum, dass es anders ist als in den amerikanischen Sportligen. Da kriegst du das ja quasi, wenn du eingewechselt wirst, da ist ein Debut-Patch auf dem Jersey und dann spielst du halt mit dem Patch. In der Bundesliga wird das so sein, du musst in der Startaufstellung stehen. Deswegen heißt das Ding auch nicht Debut-Patch, sondern First-Start-Patch. Das ist ein Unterschied. Der zweite Unterschied wird sein, dieser Patch wird ein Gimmick haben. Und zwar wird er das Gimmick haben, was wir jetzt schon öfters mal in Podcast-Folgen forciert haben und uns gewünscht haben. Er wird höchstwahrscheinlich, und wenn unsere Quelle recht hat, einen NFC-Chip haben. Das heißt, der Patch kommt in die Karte mit einem eingebauten NFC-Chip. Den könnt ihr dann scannen und bekommt dann die Daten ausgegeben, wann dieser Patch getragen worden ist. Und wenn das so kommt, kann ich auf der einen Seite sagen, das haben wir euch schon längst gesagt, auf der anderen Seite ist es aber wirklich die nächste logische Evolutionsstufe, von den Karten noch immersiver zu arbeiten und einen noch näher an dieses Ereignis heranzuführen, auch über Generationen hinweg oder über Jahre hinweg, mit dieser Integration von NFC-Chips. Wenn das kommt, es wäre mindblowing. Ich finde es mega geil. Und jetzt warten wir einfach mal ab, ob das alles so eintreten wird. Aber das können wir euch hier sagen, exklusiv, sofern das alles so stimmt. Es wird das Thema sein, erster Start, Startaufstellung. Der Spieler läuft bei Minute 0 aufs Platz, also auf dem Platz und NFC-Chip mit den Daten des ersten Spiels.
Ja. Eine Frage steht mit Spielerdaten und Spielerstatistik. Wäre nice, aber ja.
Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Warten wir mal ab, was da drauf ist. Aber auf jeden Fall, das können wir euch sagen. Nehmt das einfach mal so mit. Verbreitet das gute Wort. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Und wenn ihr es in der Bundesliga verproben, gar nicht auszumalen, was da mit den amerikanischen Sportligen passiert, wenn die nachziehen. Also ich finde es mega geil.
Alter Schwede, ja. Und ich will auch nicht wissen, wenn die Box dann kommt, was das dann auch für eine Nachfrage hat. Also das wird auf jeden Fall sehr knallen bei dieser geilen Idee.
Krypto. Also es soll angeblich, kann ich jetzt nur mal einen drauflegen, es soll angeblich, sind so um die 220, 230 First-Start-Patches eingeplant.
Ja, da könnte doch was für uns rausspringen am Ende, Leute.
Da könntest du schon eine faire Chance haben, da auch so einen Prügel rauszuziehen, ja. Ja. Ich glaube, in der NBA hatten wir jetzt gehabt 99 Debut-Patches in dem Produkt. Es wären dann ja deutlich mehr in der Bundesliga mit einem deutlich geringeren Print-Run. Also es könnte schon sehr interessant werden.
Ja. Sehr, sehr geil. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Vielen Dank auch da nochmal für die Infos und halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir da mehr Informationen zu bekommen. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Geile Idee. Und wie du schon sagst, eigentlich die logische Konsequenz aus dem Ganzen. Übrigens, Soccer Cards, Nat Turner hat mal wieder geixt, sagt man das, getwittert, geixt. Der hatte nämlich einmal mal gepostet, er ist jetzt mal alle Karten, ob das stimmt, weiß nicht, alle Karten, die bei der National abgegeben worden sind oder bewertet worden sind dort, mal durchgegangen, um seine 100 Lieblingskarten rauszusuchen und sagt, holy cow, das waren dieses Jahr jede Menge Fußballkarten, die dort auf der National mit eingereicht sind. Jetzt schreibt hier jemand, ob das daran liegt, dass die International Attendees so hoch geworden sind. Vielleicht lag es auch daran, weil WM war. Also ich glaube, eine Kombination aus beiden, sicherlich. Aber da ist jede Menge Fußballkarten abgegeben worden auf der National. Wer auch auf der National war, war Dick's Sporting Goods. Wo haben wir die schon mal erwähnt? Chat,
das Alex? Sind die Jungs. Das sind die Jungs, die damals den Debut-Patch von Paul Skeens gekauft haben.
Korrekt, korrekt. Und die haben den ausgestellt irgendwo, ich weiß gar nicht, in welcher City. Ich glaube sogar in Pittsburgh.
Weiß nicht sogar Pittsburgh, dass sie den dahin gebracht haben und haben doch extra eine ganze Wand danach gestaltet und so Spielereien. Das war ja ein riesen Ladenumbau dafür, für das ja. Ding.
Genau, Dick's Sporting Goods ist tatsächlich gar kein Karten. Ich dachte immer, es wäre so eh ein Kartenladen. Ist es aber gar nicht. Ich habe dann versucht, mal bin auf die Webseite zu gehen. Das Geile ist, du kommst von Deutschland gar nicht auf deren Webseite. Ist geil, wenn du da auf die Webseite gehst. Sagt er dir, aufgrund von GDPR ist diese Webseite nicht erreichbar. Das heißt, nur mit einem VPN wahrscheinlich kommt ihr damit drauf. Aber ich habe euch mal versucht, hier so ein Bild rauszusuchen, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie es da aussieht. Das ist eher sowas wie
Decathlon.
Decathlon, genau. Das habe ich gerade gesucht. Also gibt es so Sportklamotten, es gibt Sportgeräte und so Sachen. Und dadurch, dass die aber auch große Nachfrage haben, sehen die jetzt auch oder gehen sie jetzt auch ins Kartenbusiness mit rein. Das heißt, sie werden dort auch Karten verkaufen. Es gibt hier zum Beispiel ein Bild von einem anderen Haus, wo sie auch so eine Take-a-Card-Leave-a-Card-Wand haben. Das heißt, sie gehen jetzt immer mehr, immer größer. Sie haben wohl auf der National auch so einen eigenen Einkäufer unterwegs gehabt, die Karten einkaufen und gehen da jetzt rein, weil sie das natürlich als Kundenmagnet auch sehen für Leute, dass die in den Laden kommen, wenn sie dort Sammelkarten ausstellen. Also nach Target, die sie ja schon länger dabei sind, nach diesen ganzen großen Läden, Walmart, GameStop, Dick's geht's jetzt auch rein. Ist das die logische Konsequenz? Werden wir auch irgendwann mal bei einem Decathlon Karten sehen?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland jetzt auch so die Runde machen wird. Ich meine, die suchen ja schon auch immer, ich meine, der Einzelhandel sucht ja generell immer Incentivierung, warum Leute in die Läden kommen. Ne? Ich meine, du hast eine Edeka, Marktkauf, die mit Pokémon da verbandelt sind, die meines Wissens nach in Deutschland zumindest der größte Pokémon-Direct-Abnehmer sind. Das ist auch komplett verrückt. Dann hast du halt Müller, der da ja auch super krass mit Tops unterwegs ist. Fairerweise aber auch schon in der Vergangenheit war, aber jetzt diese Partnerschaft immer stärker ausrollt. Das werden wir jetzt immer mehr sehen. Ne? Ich meine, für die Unternehmen ist es super komfortabel, wenn du mit einem großen Unternehmen zu tun hast, die nehmen dir große Paletten ab, die bezahlen, es geht dir da keiner auf den Keks, die Rechnung wird pünktlich bezahlt, du hast weniger Distributionswege. Und das ergibt schon Sinn. Also gucken wir einfach mal. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das weiterhin ausgerollt wird, weil das für den Einzelhandel einfach auch nicht ganz unwichtig ist, Gründe zu haben, warum man in den physischen Store kommen sollte.
Ja, die Frage ist wahrscheinlich dann eher, aber dann eine spannende Diskussion, wie kommen sie an die Ware und kommen sie an die Ware und welche Ware? Da gibt's, also wird dann spannend zu sehen auf jeden Fall.
Aber weißt du, was ich mich immer frage? Ja. Es gibt auch manchmal wirklich so Einzelhandelsgeschäfte, die sich einfach tragen, in denen ich nie jemand sehe, Alter. Matratzen-Concord zum Beispiel. Hast du jemals, also ernst gemeint, hast du jemals jemanden bei Matratzen-Concord gesehen, der da eine Matratze rausgetragen hat, ein Kunde jetzt?
Nein.
Gut, so. Gibt's wer geht noch in mehr. So ein
Matratzen-Concord?
weiß ich nicht. Ja. Aber wer geht denn noch, oder so ein Sexshop? Jetzt mal ehrlich, in so einen Erdbeermund, wer geht denn da rein?
Erdbeermund?
Erdbeermund. So heißt das Ding bei uns am Hauptbahnhof zum Beispiel.
Ja, sehe ich immer nur an der Autobahn, wenn die da rausgehen. Ich kenne nur die Beate-Use-Läden tatsächlich.
Das frage ich mich aber auch. Wer fährt denn von der Autobahn runter?
Ja, gut.
Und denkt sich dann so, boah, jetzt hier so schön KFC-Bucket. Und danach gehe ich schön in Beate-Use rein und hole mir so eine richtig schöne Tüte Vaseline, Junge.
Ich glaube, da gibt es schon eine Zielgruppe. Schon eine Zielgruppe.
Meinst du?
Ja.
Ja, okay, nehmen wir so mit. Das müssen wir vielleicht dann mal eine Feldstudie machen. Und mal vor so einem, wir können ja mal vor so einem Etablissement warten und einfach fragen. Aber was machen Sie hier? Was kaufen Sie? Gibt es hier Karten? Machst
du eine Umfrage?
Oder? Ja.
Nenn mal so 1-2 Läden, wo du Karten sehen würdest. Retail jetzt, also nicht so Großhandel, Einzelhandel.
Ich finde es halt nach wie vor, also ich meine, Mediamarkt hat ja auch schon TCG-Karten.
Das war mir neu.
Pokémon und One Piece.
Wusste ich gar nicht.
Ich glaube schon, dass sie das weiterhin ausrollen werden.
Aber da sehe ich es zum Beispiel gar nicht. Ich hätte jetzt nie bei Mediamarkt Karten erwartet, ehrlicherweise. Also warum bei Mediamarkt?
Ja, die kommen halt dann über die Schiene und sagen, ja, wir vertreiben ja hier dann auch die Pokémon-Spiele und wir vertreiben das und das und das. Ich glaube schon, dass so das die Sache sein wird. Und tatsächlich auch einfach so halt so klassische Sportläden, also so Decathlon zum Beispiel, würde ich da halt sehen.
Ja.
Schon, ja, wird irgendwie Sinn ergeben. Die echt beiden.
Vielleicht ist das die Lösung für Karstadt, Leute. Die Rettung für Karstadt.
Da muss es noch ganz anderen Schrauben drehen. Aber ich glaube, das wär's. Ich finde es halt nach wie vor richtig verrückt, dass GameStop ja hier einfach zugemacht worden ist, ein halbes Jahr, bevor die in den USA auf das Kartending umgestiegen sind und damit so erfolgreich sind, was die hier für gute Standorte aufgegeben haben in Deutschland, das kannst du keinem erzählen.
Ja.
Wirklich. Das ist echt verrückt.
Ja. Wäre auf jeden Fall Kino. Stimmt, Kino ist auch ein guter Punkt. Das, Kino ist gut. Also irgendwie davor, dass warum du da auch
Kino?
Ja, du, das passt so thematisch. Du triffst dich im Kino, machst davor was auf. Also das fühle ich gerade, Clubberwutz. Clubberwutz Kino ist schön. Sportarenen sowieso, Krypto.
Auf jeden Fall. Da müsste definitiv mehr passieren.
Ja.
Also ganz ehrlich, das hatten wir aber auch schon oft gesagt. Da muss ein bisschen mehr passieren, auf jeden Fall, ja.
Genau, wo auf jeden Fall schon was passiert, das hatten wir schon mehrfach, Brady hat ja, ich weiß nicht, wie viele Läden, hat aber schon ja ein paar Läden, 17 Standorte hat er aufgemacht. Am 15. August, also vor gut 1,5 Wochen, hat mir drüber berichtet, Paolo Alto auch einen aufgemacht. Und an dem Tag, wo er da war, wurde tatsächlich dann auch schon abends bei ihm eingebrochen, in dem Laden. Das ist erschreckenderweise leider nichts mehr Ungewöhnliches, dass wir hier darüber reden, weil gefühlt haben wir jede Woche irgendwo einen Einbruch in so einen Kartenladen. Warum ich das jetzt trotzdem und warum wir das jetzt trotzdem auch nochmal mit reinnehmen, weil es kann natürlich irgendwie, können wir jetzt jede Woche darüber reden, dass in irgendeinem Kartenladen, was erschreckend ist und was erstaunlich ist, weil es wird ja auch nicht jede Woche in Juwelier eingebrochen. Momentan sind die nicht gut genug geschützt. Kriegen wir das noch nicht mit, dass die Juweliere jede Woche irgendwo eingebrochen wird? Oder
was? Also ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, dass es in Deutschland jeden Tag sehr, sehr viele Juweliereinbrüche gibt, leider. Aber ich glaube schon, dass es halt ein Problem ist. Ne? Also ich glaube, die Langfinger lernen auch dazu. Ich meine, Wax kannst du super gut kaufen. Es ist total volatil, total mobil. Du kannst es ganz gut verkaufen. Es ist klein. Wenn es nicht nummeriert ist, kannst du es quasi auch gar nicht zurückverfolgen, das ist schon extrem dankbar. Und das ist extrem liquide. Du kriegst es halt einfach direkt verkauft. Du hast da keinen großen Stress. Und das zieht natürlich Leute an. Und sollte uns, glaube ich, allen eine Warnung sein, und BBSBall schreibt es gerade rein, dass die Läden genauso gut abgesichert werden wie auch Juweliere. Ne? Also das ist mit... Ob wir dann so Sicherheitsschleusen brauchen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne? Aber es fängt schon damit an, dass die Tür irgendwie vernünftig verriegelt ist, dass das Glas nicht sofort einbricht, wenn man es böse anguckt. Eine gescheite Alarmanlage, also Sachen. Ich glaube, da haben wir schon halt auch Nachholbedarf, hier und da.
Ja.
Ne? Und mit so einer Papptür darfst du halt eben auch nicht so ein Ladengeschäft schützen.
Ja, ja. Was nicht heißt, dass die das jetzt hier getan haben, aber ja, ich weiß schon, was du meinst, aber wie du schon sagst, ich glaube, da haben wir schon Nachholbedarf im Hobby auch, was das betrifft. Aber es ist natürlich auch immer ein finanzielles Thema. Ich fände es nice, wenn Top speziell zu Spieltagen Karten rausgeben würde, die es dann nur in Stadion zu kaufen gibt. Gibt es ja, glaube ich, in Baseballspielen oder so hatten wir das immer mal schon.
Das gibt's schon, aber gerade auch in Deutschland, ne? Es wäre super geil, wenn es dann so Derby-Karten geben würde, die es nur beim Derby im Stadion gibt. Das wäre richtig sick.
Das wäre richtig geil, ja. Genau, das noch dazu. Dann kommen wir zu ein paar Zahlen, die wir mit am Start haben. Wir haben unter anderem natürlich mal wieder eine Ornus Wagner, die verkauft worden ist. Und die Ornus Wagner hat auch wieder so eine kleine Backside-Story. Und zwar ist es diese hier. Das ist eine SGC Ornus Wagner. Authentic, von SGC gegradet, mit dem Hinweis Evidence of Trimming. Und es steht drauf 1909 Piedmont Cigarettes. Und das ist tatsächlich einer von drei bekannten Piedmont, die quasi auf die steht hinten drauf, diese Werbung von dieser Tabakfirma, Piedmont Wagners. Gibt es nur drei gegradete anscheinend. Und die kam wohl aus, da steht drauf, Factory Cut und believed to have begun life as a printer scrap. Also eigentlich war das Müll, mehr oder weniger. Deswegen steht da drauf Evidence of Trimming, weil sie wahrscheinlich dann irgendwie zusammengeschnitten worden sind, steht in dem Ganzen. Und es ist halt nur eine von diesen drei, wo auf der Rückseite eben diese Werbung mit drauf ist. Und diese Karte wurde jetzt verkauft für 5,8 Millionen als Authentic graded. Die auch dieses Jahr, PSA 1, wurde mit 5,1 Millionen gegradet, aber die, die 5,1 war, war eben anscheinend nicht mit diesem, mit der Werbung hinten drauf.
Was?
Schönes Sümmchen, auf jeden Fall.
Auch vor allem auch super, super begehrt, ne? Ich meine, wenn es dann wirklich dann nur eine von drei ist, die die Werbung hinten drauf hat, oder in dem Setting, dann nochmal eine Verknappung.
Ja.
Das ist schon ziemlich krass.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt das vom Trimming jetzt nicht ganz so dramatisch. Also ich habe mir jetzt die Karte mal gerade angeguckt, du hast da trotzdem irgendwie die runden, abgeorgelten Ecken. Aber das finde ich immer schlimm bei den Vintage-Karten, wenn die so getrimmt sind, dass die Ecken halt spitz sind. Das mag ich halt nicht so gerne. Also vielleicht wurde da oben mal drüber gecuttet, aber ich finde jetzt die Karte an sich auch vom Eye-Appeal wunderschön. Also das ist schon echt ein richtiges Brett. Deswegen, Eye Appeal ist immer King bei Vintage-Karten, ganz das ehrlich.
Das ist ein wunderschöner Übergang, wo wir beim Thema Eye Appeal sind.
Als wenn ich es gewusst hätte. Als wenn ich unser Skript mal gelesen hätte.
Und zwar geht es um diese hier, Mickey Mantle. Die wurde nämlich auch verkauft in der PSA 3.5. Die wurde jetzt verkauft für 390.000 US-Dollar. Und warum ist das jetzt so der Rede wert? Warum wir das gerade so ansprechen? Die hat einen silbernen MBA-Aufkleber drauf. Was ist MBA? Auch nochmal ganz kurz, hat mir auch schon ein paar Mal erklärt. Ist quasi nochmal eine eigene Company, die das Eye-Appeal dieser Karte ganz grob bewertet. Und da gibt es dann Gold, Silber und so weiter. Und die hat einen silbernen, wurde für 390.000 verkauft. Gleiche Grade, vorher auch PSA 3.5 mit einem goldenen, was eigentlich besseres Eye-Appeal hat, wurde für 244.000 Dollar verkauft. Mhm. Was sagt uns das, Alex?
Man müsste jetzt denn die andere Karte sich mal angucken, weil die ist schon extrem gut gezentert halt, ne? Also du weißt jetzt natürlich nicht, wie die andere Karte aussah, warum man da zu einer besseren Einschätzung kam. Der spielt ja auch alles mit rein. Also auch Scratches, Dellen, Faltenwurf etc., Materialität. Also es kann alles sein, was da mit reinfließt. Ist ganz interessant. Und aber auch da war das Eye-Appeal wohl wieder King, weil wenn du die Karte jetzt mal so ansiehst, die ist perfekt gecentert. Ne? Das ist schon ein Problem bei dem Set. Die Farbe sieht gut aus. Du hast manchmal bei den Karten das Problem, dass der Druck nicht komplett aligned war. Dann hast du manchmal so kleine Verschiebungen. Da seht ihr auch beim Leaf-Set von das ist 48er Leaf-Set sein R. Egal. Da sieht man das schon, wenn dann die Karten gedruckt worden sind, dass sie das ja manchmal nochmal so, dass du so einen Versprung im Motiv hast. Dann wurde die Farbschicht anders aufgetragen. Das sieht da schon ziemlich perfekt aus bei dem Schlitten. Der würde schon sehr gut in deinem Koffer aussehen.
Das ist korrekt und ich sage immer noch, er sieht mir ein bisschen ähnlich, der gute Mickey. Animatrix stellt aber eine berechtigte Frage, wozu dann MBA bei der Karte, wenn kein Mehrwert bei gleichem Grade?
Weil wir nicht an der Uni sind, sondern im Hobby.
Genau, hatten wir letzte Woche auch schon mal. Es gibt.
Da schlägt Passion Logik. Ganz ehrlich. Ich habe auch schon mal mehr Geld für eine PSA 2 ausgegeben als für eine PSA 4, weil das Eye-Appeal besser war. So. Ich habe zum Beispiel auch jetzt momentan kriege ich echt viele DMs für meine 31er Walt Disney Karte. Ne, die kennen ja die meisten von euch, habe ich in der PSA 3. Aber das Eye-Appeal von der Karte ist wohl sehr, sehr gut. So, ich bekomme momentan wirklich alle zwei Tage mal eine DM mit der Frage, ob ich die verkaufen wollen würde. Mit dem Zusatz, man weiß, dass das Eye-Appeal gut ist, man würde mehr bezahlen.
Würdest aber ich verkaufe den Schlitten auch nicht. So einen NBA-Kleber drauf machen?
Nee.
Oder was ist mit dem Aufkleber, lieber Alex? Weil wir machen einfach noch einen drauf. kommen wir zum nächsten Kuriosum. Hier ist ein Beispiel. Zwei Michael Jordan Flierkarten, die du auch hast, natürlich. Die haben beide diesen goldenen
NBA-Sticker
drauf. Ja. Und die wurde einmal verkauft für 66.000 im PSA 9 und dann für 90.000 auch im PSA 9. Die aber hat neben den NBA-Aufkleber noch einen Aufkleber von PWCC mit dem Eye-Appeal Klasse E Top 15 Sticker on the back. Das heißt, die wurde da dafür ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben auf der Karte nicht nur eine Bewertung, also eigentlich haben wir drei Bewertungen auf der Karte. Einmal PSA, ja, NBA und noch PWCC.
Also da muss ich jetzt sagen, da finde ich jetzt so ein bisschen quatschig. Die haben den Sticker, wenn die damals schon mal über PWCC liefen oder auch in den ersten Anfängen von Fanatics Collect. Also die haben ja die Plattform übernommen, by the way. Da ist es halt, ne? Das heißt, da haben die hinten auch nochmal so ein Sticker-Ding drauf. Ich finde das jetzt auch ein bisschen too much. Also der Chat schreibt auch rein, die Karte wird zum Sticker-Album, zur Sticker-Wand. Ich finde, wenn du ein NBA Gold Diamond vorne drauf hast, dann passt das. Also Donny hatte mir erzählt, auf der National, gleiches Grade, gleich gutes Eye-Appeal, so ein Sticker macht dann nochmal so 10-20% aus. So, wenn du ganz oben ins Regal reingehst, auch nochmal nach oben hin keine Grenze. Also es hat dann schon teilweise eine Berechtigung. So, das ist auch okay, glaube ich. Aber dann nochmal ein Sticker hinten drauf, das finde ich jetzt echt ein bisschen viel. Das muss jetzt wirklich nicht sein.
Ja. Hat hinten, genau, hinten ist der drauf, nicht vorne. Sieht
der ist, der ist hinten drauf von denen. Ja, aber ich finde, das finde ich halt nervig, weil du guckst dann trotzdem von vorne auf die Karte drauf und du siehst dann unter dem Etikett trotzdem immer noch so diesen kleinen Nipsi unten runter gucken. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. Ich mag das nicht so gerne.
Ja, genau. Das vielleicht noch als Ergänzung. Dann, was noch nicht verkauft worden ist, aber schon natürlich ein Brett ist, ist bei Jupiter, hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine andere Auktion. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche.
Wir schon mal. Bei Jupiter hatten wir mal laufen eine unterschriebene Michael Jordan Karte.
Ja, da waren wir uns nicht sicher.
Und eine unterschriebene Flierkarte. So jetzt haben wir's.
Ja, das Logo hat uns so ein bisschen verwirrt auf jeden Fall.
Das war halt maximal unseriös. Also es sah sehr unseriös aus.
Ja, was die aber jetzt verkaufen, ist gar nicht so unseriös. Es geht nämlich um ein Michael Jordan Jersey und das ist nicht nur irgendeins. Es geht um eins, was er im Last Dance, so wie es so schön heißt, getragen hat, quasi in der letzten Saison, in den letzten Finals, was sie dann auch gewonnen haben, Game 3 gegen Utah Jazz. Es war tatsächlich auch der höchste Final-Sieg nach Punktedifferenz. Es war 96-54. Das war auch der geringste Punkteschnitt von Utah Jazz in dem Spiel. Also hatten noch ein bisschen Story dazu. Und es gab auch ein Fotomatching von May Gray, also dass das auch wirklich das Jersey ist. Man sagt so, dass das wohl über Freundeskreis irgendwie dann weitergegeben worden ist, so dass es jetzt irgendwie dann nach vielen Jahren auf Auktion landet. Und man schätzt diesen Preis zwischen 10 und 15 Millionen für dieses Game-Worn Jersey. Krass. Der letzte von Game One wurde schon mal eins verkauft. Das lag bei 10,1 Millionen Dollar. 2022 allerdings, vor 4 Jahren.
Ja, dann wird das auf jeden Fall. Also mein Take jetzt, ich glaube, das Ding bis es geht über 12 Millionen.
Ja.
Krass.
Also ist auf jeden Fall, bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Was schon ausgegangen ist, ist dieser PMG von Michael Jordan. Die hat nämlich einen neuen Rekord gebrochen für PMGs. Und PMGs sind, glaube ich, gar nicht so leicht in einer guten Qualität zu bekommen. Die
Katastrophe, die Dinger.
Einfach schon eine sehr empfindliche Oberfläche. Deswegen ist das hier mit einer BGS 8 gar nicht so schlecht. Die wurde nämlich jetzt verkauft bei Alt für 1,4739, also knapp 1,5 Millionen US-Dollar, diese PMG. Die ist die nummeriert auf 100. 100 Stück gibt's davon, das ist die 52 von 100. Und die letzten Verkäufe von der BGS 8 waren 480, 312, 290. Also ihr seht, der Sprung zu jetzt 1,5 Millionen fast ist exorbitant, extrem groß. Womit erklären wir uns das? Wir kommen übrigens gleich noch zu zwei, drei anderen solche Beispiele.
Mehr Jungs mit großem Budget im Hobby. Tauchte in der Form, glaube ich, in der BGS 8. Die gibt es faktisch gar nicht im guten Grade. Also man sieht auch bei den Subgrades, Edges 7, also bei PMG ist immer das Problem, dass die Edges so ein bisschen runtergeorgelt sind. Das Ding ist wahrscheinlich eine der schönsten Michael Jordan-Karten ohne Autogramm. Wenn so ein Ding auf den Markt kommt, da treffen einfach die Leute mit dem richtigen Budget sehr, sehr irrationale Entscheidungen. Wobei ja, es ist ja nicht irrational ist, die wollen den Prügel unbedingt haben und die haben das Budget, also geben sie es auch dafür aus. Ist ja vollkommen legitim. Aber ich finde es nur krass.
Ja. Mindestens genauso krass ist, passt eigentlich ganz gut dazu, ist gerade der Markt, und das freut mich tatsächlich, weil ich mir gerade ja von einigen Karten löse, und da sind auch einige dabei von dem guten Shaq. Und wenn man sich die Kurve von Shaqs Karten momentan mal anguckt, das ist unfassbar. Sein Card-Ladder-Index ist in den letzten 6 Monaten um 120% fast gestiegen. Ja, das ist der höchste Wert aller Athleten mit mindestens 100 Karten bei Card-Ladder. Ich habe jetzt mal hier die Kurve bei Card-Ladder aufgemacht und da sieht man, ich gehe jetzt mal hier auf einen Monat. Das ist, die blaue Kurve ist so der Basketball-Average, also die Kurve, was die Basketballkarten so, und die ist auch leicht steigend. Aber ab dem Zeitpunkt 6. August, ab dem 6. August geht der Shaq-Index nach oben. Und die Kurve wird immer größer zum Average. Ganz oben seht ihr übrigens Michael Jordan, dass ihr das auch nochmal im Verhältnis habt. Also der ist noch ein bisschen weiter oben vom Average. Aber woran liegt das, dass gerade kriegt er jetzt endlich die Liebe im Hobby, die er verdient?
Chat? Absolut. Also ich würde schon sagen, dass Shaq endlich die Hobbyliebe kriegt, die er, glaube ich, verdient hat. Ne? Also jetzt, ganz ehrlich, der jahrelang waren die Karten von dem nicht wirklich relevant, wobei er iconic ist, einer der besten Center aller Zeiten. Ne? Und sympathischer Dude, macht immer noch super viele Auftritte, ist irgendwie Moderator, Kommentator, DJ, Geschäftsmann, ist nahbar. Also es war da eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es da irgendwann auch mal reinzieht und es dann logisch ist, dass da die Karten auch nach oben gehen. Wir kennen einige, die sehr viele Shaq-Karten haben, die freuen sich natürlich jetzt gerade. Aber es ist ja schön zu sehen, dass auch solche Leute dann nochmal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen können und da auch die Anerkennung im Hobby kriegen, die sie vielleicht vorher nicht so bekommen haben.
Ja, das ist tatsächlich für mich eher so auch, das war großer Shaq-Fan. Ich bin immer mit den Starter-Magic-Sachen rumgelaufen von Shaq. Das war für mich.
Aussie.
Ja. Die habe ich, glaube ich, noch. Passt mir noch nicht mehr. Big Tom, endlich für mich der beste Center aller Zeiten. Bob Malone, super sympathisch, der Typ, das stimmt. Das ist er nämlich auch noch dazu. Wer auch sympathisch ist, vielleicht für den einen, heute habe ich so mit meinen Übergängen so ein bisschen, wie ihr merkt.
Heute flowst du, das ist schon krass.
Ja, gut. Ist LeBron. Der hat nämlich 28 Karten, die über 1 Million verkauft worden sind. Also 28 Sales, die haben ein Value gehabt von über 1 Million. Das ist mehr als doppelt so viel von allen aktiven NBA-Spielern kombiniert. Luka Doncic hat 5, Steph Curry hat 2, Giannis 2, Wemby 2, Jokic 1, SGA 1 und Anthony Davis 1. Das sind zusammen 9, 11, 12, 13, 14. Also doppelt so viel. Und 28 hat LeBron James. Sagst du dazu, zu The King?
Ich glaube, wenn man sich da mal die Spielerliste anguckt, ist er von der Liste mit der erfolgreichste, mit Abstand. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, Steph Steph kann da irgendwie noch rankommen. Ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, dass ein Giannis komplett unterbewertet ist. So persönliche Meinung. Aber das fügt sich da halt irgendwie auch bei den Kartenpreisen ganz gut an. Ich meine, LeBron ist halt eben der mit den meisten Punkten, der jetzt nochmal auf einen neuen One gehen möchte. Und ich finde es jetzt, nicht so verwunderlich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es nicht wirklich verwunderlich.
Ja. Steve O schreibt, da kann er sich wieder die imaginäre Krone aufsetzen. Was das betrifft, hat er sie natürlich auch komplett verdient, ehrlicherweise, weil er die tatsächlich die größte Nachfrage, die größten Sales mit Abstand als alle anderen erzielt hat. Der kauft die selbst, schreibt B-Baseball Cards.
Das würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber man muss, glaube ich, man muss schon ganz klar sagen, wenn man sich da die Spieler mal anguckt, du hast da schon so einen Steph, du hast so einen Giannis, du willst auch so einen Jokic haben. Wenn die Jungs irgendwann mal in Ruhestand gehen, könnt ihr Gift drauf nehmen, dass da die Kartenpreise auch massiv nach oben gehen werden, ne? Und auch bei so einem Doncic genau die andere Richtung, wenn der nicht langsam mal was gewinnt, wird es da auch bergab gehen, ne? Und das ist, glaube ich, immer so das Spiel. So ein SGA, der ist irgendwie jetzt gefestigt, ne? Der hat das Ding gewonnen, zweimal MVP und alles gut. Der ist jetzt momentan nicht so likable vielleicht für einige. Der ist nicht so salonfähig jetzt nicht, aber der ist den Leuten halt nicht edgy genug. So, das merkst du halt auch so bei dem Sammel-Approach und die Karten erzielen jetzt auch keine oberkrassen Rekordpreise bei ihm. Das ist alles, das entwickelt sich dann mit der Zeit. So, aber bei LeBron ist es einfach der Umstand, er hat jetzt die Generation der Sammler geprägt, der die Leute begleitet und hat halt eben auch die High-End-Produkte am Start, die es dann zulassen, da auch Geld reinzuschieben. So ein Steph auch. Aber LeBron ist einfach an den Kartenpreisen nochmal eine andere Kragenweite als ein Steph.
Ja, das stimmt. Da ist nochmal eine andere Hausnummer. Wo wir aber bei Steph waren, hatte ich irgendwo ein Design rausgesucht. Das habe ich jetzt aber nicht hier. Ist nicht so schlimm. Genau, das vielleicht noch dazu. Dann hatten wir zum Thema PSA vielleicht noch kurze Updates. Einmal gab es hier einen Post von Sportscards Nonsense, dass sie, aber das hat auch PSA, glaube ich, selber berichtet, logischerweise, dass Regular Submissions exploded sind. Hatten wir letzte Woche schon mal kurz angedeutet. Was sich jetzt getan hat, ist die Lieferzeit. Erst Turnaround-Zeit ist von 30, 40 auf 70, 80 Business-Tage hochgeschossen für Regular. Also wir reden hier vom Regular Service. Super Express ist nicht mehr so Express, ist von 7 bis 10 auf 10 bis 15 Business-Tage. Und Walkthrough ist auch nicht mehr so ganz Walkthrough, sondern ist von 5 bis 7 auf 7 bis 10 Business-Tage.
Dann bekommt er so eine kleine Schildkröte, die Karte oben auf den Panzer gestellt, die Walk-Down-Through. Weißt du, so eine richtig langsame Disney-Schildkröte, die auch so richtig langsam spricht. Und dann schleicht die dann so durch die Grading-Facility.
So stelle ich mir das vor.
Hallo? Ich habe ja eine Karte abzugeben. Und dann dauert das so 3 Tage, bis die dann einmal da durchgeorgelt ist, die kleine Schildi-Träumchen. Ja.
Ich muss mal die Namen dann einfach ein bisschen umbenennen, weil Walkthrough verstehe ich was anderes wie 7 bis 10 Business-Tage. Da verstehe ich rein und raus.
Ja, jetzt bist du aber auch wieder so kritisch. Lass sie da alle mal machen. Die machen das schon richtig gut lang.
Über wen würdet ihr aktuell regular Karten einreichen in Deutschland, fragt Kartell. Ehrlicherweise gerade über niemanden würde ich Karten
einreichen. Würde einfach momentan, glaube ich, da gar keine Karten einreichen. Jetzt nicht weil es PSA ist, sondern ich würde einfach warten, bis sich die Turnaround-Zeiten wieder eingependelt haben.
Ja.
Ob dann die Karte jetzt bei mir liegt oder bei denen liegt, ist mir relativ schnuppe. So, dann warte ich lieber, bis sich die Tiers wieder ein bisschen entspannt haben. Dann zahle ich halt lieber ein bisschen mehr für Express, aber bekomme dann ja die Karte schneller zurück.
Ja,
irgendwie das so, keine Ahnung.
Das würden wir, glaube ich, machen. Genau, wo wir aber gerade bei dem Thema sind, hier haben wir einen Vergleich.
Aha.
Was haben wir denn da, Alex?
Aha, das ist ja das. Es predikten wir ja schon so ein bisschen länger, dass andere Grading-Firmen, bei TCG aber jetzt wohlgemerkt, so ein bisschen auf das Niveau von den PSA 10-Preisen kommen. Also TAG hat es hier wirklich geschafft, mit einer Tech 10 sogar um $50 eine PSA 10 zu schlagen. Beide haben noch so ein NBA Silver Diamond drauf, der verfolgt uns aber auch heute so ein bisschen.
Heute ist er am Start.
Aber untermauert jetzt schon, wenn ich ehrlich bin, die Bedeutung von anderen Grading-Firmen zumindestens im TCG-Kosmos. Und Ich habe da so meine Wette abgeschlossen. Ich ziehe die auch nach wie vor stumpf durch. Ich kaufe alles im CGC Pristine Slab. Und wir können uns dazu nochmal in 3 Jahren unterhalten. Entweder ich bin komplett traurig, aber dann habe ich sie einfach alle cross-graden lassen. Aber ich glaube schon, dass das bei TCG gerade ganz interessant sein könnte, wie sich da die Preise entwickeln.
Ja. Ja, das ist spannend zu sehen. Pop ist übrigens, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, Pop 194
ja, bei Antec. Aber ich finde, dieses Argument mit dem Pop-Count, das zieht jetzt für mich emotional nicht so richtig, weil natürlich einfach deutlich weniger Karten zu TAG geschickt worden sind. Also ich finde, so Pop-Count bei TCG lasse ich bei PSA noch durchgehen. So bei BGS finde ich, kann man es irgendwie auch durchgehen lassen. Aber ich finde jetzt gerade, das ist mal so ein bisschen schwierig. Wie sind die Sales der beiden Karten ohne NBA-Stacker? Weiß ich nicht, weil wir vergleichen ja gerade beide Karten mit dem NBA-Stacker.
Die sind aber, Goldie, die sind, Jörg Wormsmantel war auch am Wochenende da, der hat so ein Ding auch im Köfferchen gehabt. Und die sind, wir hatten dann geguckt gehabt, also die, overall ist es ja weit über 50.000 von dieser Karte, der Pop-Report, overall. Und die Karten waren immer noch relativ hoch, fand ich, für den Preis. Also es war mindestens vierstellig, wenn nicht noch mehr. Da ist die Nachfrage auf jeden Fall noch da. Die sind ähnlich hoch, schreibt Animatrix, ja. Die waren nämlich nicht weit weg von diesem Preis.
Den aber bei THG, also Tech 10 ist schon krass. Also wenn du das Ding kriegst, das ist super, super schwierig. Aber es untermauert es halt einfach, ne? Ich meine, das ist ja auch so. Ich meine, und das ist aber auch dann das Schöne ja auch im Hobby, dass ja nicht immer alles so einer Logik folgen muss, weil ich meine, bei Beckett hast du ja auch, du hast deine Beckett 9,5, du hast eine Beckett 10, du hast eine Beckett Pristine 10, du hast eine Beckett Black Label. Also du hast ja da ja auch nochmal so eine vierfache Auffächerung, wo es dann auch mal verschiedene Premiums für gibt. Das ist schon krass.
Interessant ist auch hier ein Kommentar übrigens, das sollte man sich auch immer angucken, mache ich tatsächlich auch, ist hier zu sagen, das muss man natürlich trotzdem ins Verhältnis setzen, aber hier die bei Tech von den 194 ist eine Gemrate von 17%. Also wie du eben schon gesagt hast, bei Tech ist es gar nicht so einfach, eine 10 zu bekommen. Bei PSA hat die Karte eine Gemrate von 42%. Natürlich. Na, das auch noch vielleicht mit einer Erklärung, warum der Preis ein bisschen höher vielleicht mit ist oder mit eingerechnet ist.
Genau. Du kannst aber auch aber es kannst du auch argumentieren, das ist ja auch bei den CGC Pristine-Schlitten so, dass halt viele darauf spekulieren, wenn sie Dinge halt cross-graden bei Beckett, dass sie halt ein Black Label kriegen. Also das muss man auch ganz klar sagen, das untermauert den Value oder den Marktwert so ein bisschen, weil natürlich dann Leute sagen, ey krass, wenn das eine TRG 10 bekommen hat, also ist wirklich makellos mit KI, kann ich den Weg zu Beckett mal versuchen und wenn du halt dann eine Black Label kriegst oder selbst eine Pristine, liegst du nicht mehr bei 2,8, sondern bei irgendwas, das ist dann schon ganz interessant.
Ja. Auch interessant ist natürlich, wie ihr schon gemerkt habt, One Piece verfolgt uns auch hier wieder mit. Und zwar hattest du hier einen Post rausgesucht. Nicht nur PSA gibt interessante Infoposts, sondern auch CGC gibt interessante Infoposts.
Ja, CGC hat jetzt auch irgendwie angefangen. Das haben sie in der Vergangenheit immer mal wieder punktuell gemacht. Jetzt gerade nehmen sie es wieder ein bisschen öfters in die Hand, haben gezeigt, wie du gerade bei dem Luffy Dodgers Exemplar der One Piece Karte aus dem letztjährigen aus der letztjährigen Version, wie du da die Fakes spotten kannst. Machen das im relativ ausführlichen Video. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ist das irgendwie mal so ein bisschen runterkondensiert auf das Wesentliche. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Finde ich auch gerade für One-Piece-Karten nicht verkehrt, die ja doch schon sehr, sehr oft auch Raw gekauft werden, wegen der hohen Gem-Rate. Ne? Legst du teilweise schon so bei deinen 85% aufwärts, dass da nicht alles gegradet wird momentan. Sondern viele kaufen ja auch Raw. Und von daher finde ich das eigentlich cool, dass dann CGC hier dann nochmal das in die Hand nimmt und den Leuten erklärt, worauf sie achten sollen.
Mhm. Ein paar gute Hinweise. Gerade dieses Glänzende auf der Rückseite ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Da sieht man schon relativ gut diese rote Farbe.
Du hast ja jetzt auch genügend One-Piece-Karten aufgerissen am Samstag. Du bist da jetzt auch richtig drin.
Die schönste habe ich hier bekommen. Ich zeig's dir ganz kurz mal in die Kamera, Leute. Ich hier so.
Unkelt wie deine Augäpfel in der Mond.
So schön.
Schallensonne.
Ja.
Die ist sehr schön, die Karte.
Hab mich ein bisschen verliebt. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte irgendwas noch sagen, habe ich aber gerade. Achso, nee, ich habe nämlich gerade Chris gelesen. Der hat nämlich gesagt, ich bin mal gespannt. Ich habe letzte Woche eine zu PSA Deutschland geschickt. Halt uns gerne mal auf dem Laufenden, wie deine Erfahrung so war mit PSA Deutschland. Lass uns das gerne wissen. Dann hattest du oder hatte jemand hier noch was rausgesucht, wo er sagt, das ist vielleicht ein bisschen too much. Und zwar geht es da um eine Auktion. Ich weiß gar nicht, wo ist das sogar auf welcher Plattform? Golden? Ich glaube Golden. Ich weiß es nicht.
Müsste Golden sein.
Und die haben einfach 4 WrestleMania Patches rausgehauen. Und er meinte, das war jetzt keine so gute Idee, weil das vielleicht den einen oder anderen Preis nach unten drückt. Was sagst du dazu? Was sagt ihr dazu?
Also ich bin der Meinung, dass vielleicht er sich nicht so da echauffieren sollte, weil das hatten wir schon mal gehabt. Also ich bin der festen Überzeugung, das sind jetzt Debut-Patch-Karten, das sind One-of-Ones, die sind super exponiert. Leute, die John Cena, Rhea Ripley sammeln und die anderen, die wissen ganz genau, wenn diese Karten auslaufen. So, und wenn du bei Golden ein guter Kunde bist, werden die auch schon dafür sorgen, dass du diese Karte, diese Auktion nicht verpassen wirst. So, du kannst da ja auch deine Gebote hinterlegen und hast du nicht gesehen. Ich habe jetzt den Aufschrei nicht ganz so verstanden. So, wenn jetzt irgendwie 18 Mal eine Wemby Prism Silver auslaufen sollte, über einen PSA-Account oder über EC Sports, kann man darüber diskutieren, ob das dann sinnvoll ist, weil das eine sehr liquide Karte ist und dann kannst du schon mal so Drops haben. Hast du auch sehr oft bei den Auktionen aus dem PSA-Vault zum Beispiel, wenn die dann von Sonntag auf Montag auslaufen, alle zwischen 2 und 4 Uhr nachts meistens, da hast du teilweise so 15 Mal die identische, ähnliche Karte in der PSA 10, CGC. Da merkst du schon, dass die Preise da super krass schwanken. So.
Ja.
In dem Fall verstehe ich jetzt da den Rage nur bedingt, weil in der Preisliga wird Golden schon dafür sorgen, dass du das mitkriegst und deine Kreditkarte rechtzeitig aktivierst.
Ja, glaube ich schon. Genau. Was wir nicht ganz so nachvollziehen können, oder
ist crazy.
So ein bisschen komisch aussieht, ist diese Karte hier. Und zwar geht es hier um eine Kobe Auto, Sign of the Times. Was ein bisschen kurios an dieser Karte ist, die, also wie sie am Ende verkauft worden ist oder ob sie noch läuft, ist, dass die einmal, die Unterschrift ist in schwarz und die, da steht dahinter eine 8 in einem blauen Stift. Und jetzt kommen die Thesen, wie das zustande kam.
Ich finde es ein bisschen kurios. Also ich habe mir die Auktion angeguckt, wenn du die Karte groß gezoomt hast, bilde ich mir ein, dass du gesehen hast, dass unter der blauen 8 noch eine, der Schatten einer schwarzen 8 liegt. Da sieht man so ein bisschen. Ich will jetzt keinem was unterstellen. Ich will auch nach wie vor in die USA einreisen dürfen, DC Sports, also bitte nicht verklagen. Aber es könnte ja sein, dass er jemand mal versucht hat, die Unterschrift noch mal nachzumalen.
Ach, du meinst unter der blauen ist
Ja, ich bilde mir ein, ich hab mir das auf eBay großgezogen. Du siehst unter der 8, unter der blauen 8. Ich finde auch, dass die 8 extrem holprig ist. So hat Kobe eigentlich eine 8 nicht gemacht. Die war immer bei Kobe sehr, sehr fließend. Der hat die in einem durchgemacht. Man sieht da schon so ein bisschen rumgezackelt. Weiß ich nicht. Gib mir ein Störgefühl, wie man so schön sagt.
Ja, ganz raus.
Aber immerhin lief die zu dem Zeitpunkt immer noch für $2,000. Weil man sieht ja auch ganz klar am Kobe, an dem vorderen Teil des Autogrammes, die lag wahrscheinlich einfach mal einen Ticken zu lang in der Sonne und dann verflüchtigt sich jetzt gerade der Stift. Super schade bei den Karten. Gibt ja auch super viele High-End-Michael-Jordan-Autogramme, die ein Auto 10 haben, die dann aber irgendwie zu lange draußen lagen oder in Vitrinen falsch. Wo sich dann die Autogramme auch einfach verflüchtigen. Dann bringt dir die Auto 10 halt auch nichts. Aber in dem Fall meine ich, dass man sehen konnte, dass man über die schwarze 8 mit dem blauen Stift vielleicht mal getestet hat, wie das so aussehen könnte. Und hat dann festgestellt, keine gute Idee. Ist so ein bisschen wie die Dirk Nowitzki von Card Hobby, wo das Autogramm gefehlt hat und nur noch die 41 auf der Karte war.
Mhm.
Da kann man auch mutmaßen, dass vielleicht das Autogramm verwischt war von Dirk, was durchaus hier und da mal passiert ist. Und da hat irgendeiner versucht, das Autogramm nochmal nachzuzeichnen. Vielleicht. Weil das Autogramm war da komplett weg, nur die Rückennummer-Inscription war da.
Ich würde sie nicht kaufen.
Ich würde sie auch nicht kaufen, wobei Sign of the Times einer meiner Lieblings-Kobe Bryant-Karten ist tatsächlich, deswegen sehr schade. Aber so ist es halt Quatsch.
So ist quatschig. Genau. Dann noch was für Gossip da draußen. Ken Golden hat ein X rausgehauen und jetzt munkelt man, könnte da nochmal was gehen. Und zwar Eddie auf X hatte in einem MLB-Spiel Ken Golden gesehen und hatte dann geschrieben, do I spy the king of collectibles, aka Ken Golden in the first row. Also saß er dann in der ersten Reihe. Und Ken Golden hat dann geschrieben, ja, und hat geschrieben, thank you Netflix Sports, dem Kanal, und hat daraus gibt es jetzt diverse Gerüchte, dass es da jetzt hier auch neue Netflix-Episoden mit dem guten Herrn Golden gibt. Schauen wir mal, halten wir euch auf dem Laufenden. Aber, lieber Alex, du hältst uns auch auf dem Laufenden, ob du jetzt einen neuen PC-Spieler hast.
Junge, Tugboat, Matthew James Wilkinson, Spitzname Tugboat. Und ich sage euch ganz ehrlich, 250 Pfund, geballte männliche Athletik. Und ganz ehrlich, er ist ein fucking Goat für mich. So, ich finde das bei Baseball eh geil. Ich habe dann auch immer so ein Body-Anxiety, wenn alle so mit ihrem Sixpack, Eightpack da rumlaufen. Tugboat ist einer von uns. So, der sammelt bestimmt auch Karten. Der hat ein Debut-Patch. Ich habe Bock auf die Karte. Der ist wirklich einfach eine fucking Maschine. Der hat auch richtig geil performt, als er reingekommen ist. Hat extrem gut gespielt. Spielt für San Francisco. Richtiger Macher. Also da gucke ich gerade wirklich an der Karte, weil ich es einfach geil finde.
Ich muss gerade, was heißt ein Tugboat auf Deutsch übersetzt? Schlepper.
Ja, genau.
Okay. Der hat
auf jeden keine Fall Anlagenberatung, weil es gerade geschrieben wird. Keiner kauft jetzt auf mein Gehalt in Tugboat-Karten. Bitte. Okay, die kriege ich dann.
Gab es, glaube ich, tatsächlich auch als Tops-Karte schon, zumindest als On-Demand-Karte.
Ja, aber auch so geil, weil Tops hat dann auch einfach Tugboat auf die Karte geschrieben. So gut. Haben gesagt, hier Wilkinson, bla bla bla, Spitzname Tugboat, hat super geil performt. Und ich finde das gut. Weißt du, ganz ehrlich, sonst sehen immer aus wie so Cristiano Ronaldo mit oder ohne Sonnenbank. Und ich finde, er sieht einfach aus wie wir. So, der könnte jetzt so vor dir stehen in Ida Oberstein nach dem dritten Leberkäsebrötchen und fragen, wo es einen Rollbraten gibt. Und ich finde es einfach total geil.
Ja. Genau. Ja. Bin gespannt, wann du uns die erste Karte auf jeden Fall zeigen wirst.
Wir gehen rein.
Tugboat. Sehr gut. Das war's tatsächlich für den heutigen Dienstag oder Mittwoch oder wann auch immer ihr das hört.
Aber wir haben ja noch Zuschauerfragen.
Siehst du, hättest du mich mal wieder nicht dran erinnert, hätte ich das.
Siehst du, mein Schatz? Ne? So nicht, mein Jung.
Ja.
Also wir haben einige gute Fragen bekommen tatsächlich. Deswegen würde ich da mal kurz reinhüpfen und mal mit den Fragen anfangen, die auf meinem Profil eingetrudelt sind. Dann kannst du ja nachher auf deinem Profil weitermachen. Wir haben von dem lieben Matthias die Frage bekommen. Eure Meinung zum neuen Tops Excellenza Formel 1. Excellenza ist immer schon gewesen. Geiles Formel 1 Set. Freue ich mich drauf. Werden wir uns Donnerstag um 8:30 ein bisschen genauer angucken. Ich kann aber so viel verraten. Michael Schumacher gibt's wieder in dem Set. Fernando Alonso, es gibt Rallye-Karten, es gibt Autogramme. Design ist so ein bisschen ähnlich gleich geblieben mit so einer kleinen, ja, römischen Analogie mit so Mosaiksteinchen. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde es aber eigentlich ganz cool. Gucken wir uns ganz in Ruhe an am Donnerstag, würde ich sagen. Dafür kann man nämlich den Donnerstag ein bisschen schöner nutzen als ein Podcast-Format. Dann die nächste Frage. Warum ist OP17 so teuer? Das, lieber Nick, ist eine durchaus berechtigte Frage. Das fragen wir uns natürlich selber. Liegt, glaube ich, daran, dieses neue One Piece Set ist unfassbar gehypt. Es gibt eine neue Seltenheitsstufe mit drin, was natürlich dann nochmal Sammler incentiviert. Alle drehen gerade ein bisschen durch, haben aber dann nochmal die inoffizielle Information bekommen, dass OP17 wohl so viel gedruckt wurde wie die letzten Sets alle nicht. Also da können wir Hoffnung haben, dass es dann ab der zweiten Welle vielleicht ein bisschen zugänglicher sein wird, weil die Allokationen bei den deutschen Händlern wohl nicht ganz so rosig sein sollen. Das zu OP17. Dann von Card Cartel. Welche Karte zu PSA? Zustand, Wert und so weiter. Wann lieber War lassen? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das, was dir dein Hintern sagt, also so Bauchgefühl, Gut-Butt-Feeling zählt da immer ganz gut. Ich glaube, ich würde momentan einfach warten, weil mir die Turnaround-Zeiten einfach zu lange sind. Wenn es unbedingt PSA sein soll, würde ich, glaube ich, einfach mal bis ja, Ende des Jahres warten, wenn vielleicht dann in Frankfurt so richtig die Pforten aufgehen. Und dann würde ich es, glaube ich, da versuchen. Zustand würde ich mir immer vorher angucken. Aber auch das bleibt natürlich dir überlassen, was du graden lassen möchtest. Wenn du sagst, du gehst auf diese Value-PSA 10 Jagd, guck dir die Karten mal ganz genau an. Da gibt es je nach Set auch ganz coole Tipps von PSA auf deren Instagram-Account, wo die so zum Beispiel auch sagen, ich glaube, Prism war so ein Thema oder Chrome NFL, meine ich mich erinnern zu können. Da zeigen die schon, was so die klassischen Fehler von den Karten sind.
Die wichtigste Frage, die du dir als erstes stellen sollst, ist, warum überhaupt graden? Also was ist dein, warum willst du die Karte?
Das ist natürlich ein sehr philosophischer Ansatz.
Das ist die aber wichtigste Frage.
Aber du hast schon nicht Unrecht. So solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen. Das waren die Fragen, die bei mir eingetrudelt sind.
Dann mache ich mal weiter. Warum ist die Topps Chrome Marvel Hobbybox aus 2024 so extrem im Preis gestiegen? Das liegt wahrscheinlich daran, weil gerade generell eine neue Marvel-Serie rauskam, die auch sehr gehypt ist. Also korrigiert mich, bin ja jetzt nicht so tief drinne, vielleicht wie du, Alex, aber die zieht die, glaube ich, so ein bisschen mit hoch wahrscheinlich, die 2024er-Serie.
Das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass natürlich Menschen jetzt immer irgendwie in den neuen Hype reingehen wollen. Also das, was wir im NFL-Hobby haben mit dem nächsten Rookie-QB, ist ja ganz flächig im Hobby immer das Thema. Man will nichts verpassen, man will mit dabei sein, wenn Produkte, Serien abheben. Disney ist jetzt zum Beispiel total explodiert, ganz zufällig kurz vor der National, und seit der National kracht es da richtig. Da kamen unsere deutschen Einzelkarten-Boys zurück und auf einmal tragen sie hier ins Lande, dass Marvel der nächste neue große Hype sein wird, und Marvel steigt und steigt und steigt. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen drauf gucken. Ich meine, da wird FOMO erzeugt, also steigen auch ein Stück weit ohne ersichtlichen Grund. Guckt es euch einfach an, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Karten, die ihr jetzt loswerden wollt und die Preise sind hoch, macht's. Ich weiß es von einem aus dem HCC, der sich, glaube ich, mit den krass gestiegenen SpongeBob- und Disney-Preisen einen Sportkartentraum erfüllt hat, meine ich ganz dunkel im Kopf zu haben. Deswegen sammelt das, worauf ihr Bock habt, und nutzt Marktmechanismen aus und hohe Preise, wenn ihr euch von Karten trennen wollt.
Marvel geht gerade allgemein ganz gut ab. Einzelkarten steigen teilweise gottlos, schreibt Kike Saat. Star Wars Hobby Box heute released, ausverkauft nach 3 Minuten, schreibt Motorbike Adventures. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall gerade auch eine große Nachfrage. Da haben wir ja ein paar heute auch drüber gehabt. Ne? Es ist ja nicht nur das, sondern wir hatten über Shaq gesprochen und so weiter und so fort. Und das ist alles unterschiedliche Gründe. Wie findet ihr, dass es bei, ist leider nicht ganz drauf, die Fragen, wie findet ihr, ist das bei Sets, wo viele Basekarten drin sind, bei Breaks diese so durchgeball steht drin? Ich gehe davon aus, einfach so durchgeballert werden. Grundsätzlich, es geht ja immer um die persönliche Frage. Wie findet ihr das? Wie finde ich das? Grundsätzlich, persönlich würde ich da gar nicht mitmachen. Also für die Leute, die wissen, wenn ich Breaks gemacht habe, haben wir jede Karte zelebriert, die wir da auf den Tisch gelegt haben. Damals, wo ich noch die ein oder anderen Breaks gemacht habe. Also grundsätzlich, ich persönlich würde da gar nicht mitmachen. Aber es ist natürlich bei der Masse an Karten, wenn die da 40 Cases breaken, also dann würde der Stream, glaube ich, 98 Stunden dauern, bis das geht. Ich glaube, da muss man dann irgendwann, wenn man da wirklich mitmacht, das wissen, weil da geht's dann eh nicht darum, die Basekarten alle einzeln anzugucken, sondern dann geht's dann darum, die Hits daraus aus den Cases und so zu ziehen. Es gibt aber auch Breaker da draußen, die Basekarten nicht durchballern.
Es gibt aber auch Breaker, die jetzt neuerdings keine Basekarten mitschicken zu deinem Spot, sondern das separat nochmal abrechnen.
Abrechnen? Okay, das ist, dass sie nicht mitschicken, das
kannst du. Oder kannst du einen Basekarten-Spot kaufen?
Okay, wow.
Das fand ich auch wirklich sehr, 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 sehr wild. Ne? Und finde ich auch nicht vernünftig, wenn man das macht, weil wenn ich mir halt den Bengals-Spot kaufe, wäre es eigentlich meine Grunderwartungshaltung, dass ich auch die Bengals-Karten kriege. Aber man bekommt dann nur die Hits und die Base-Karten wandern nochmal in einen separaten Spot. Animatrix aber bei Flagship Jumbo NFL hat einfach 5000 Base-Karten oder so. Wie lange willst du das zelebrieren? Man fasst drauf an. Ja, das gebe ich dir. Es geht ja nicht darum, dass du bei jeder Karte halt eine Wunderkerze anmachst und einmal nackt durch dein Wohnzimmer rennst, sondern es geht irgendwie darum, dass du die Karte irgendwie einmal vernünftig in die Kamera hältst und dass man sieht, was das ist, weil es mir auch einfach darum geht, gerade bei so Gold Mirror Karten zum Beispiel, wo vielleicht der ungeübte Breaker, und davon gibt es auch einige draußen, denken könnte, das wäre eine Base-Karte, dabei ist das halt irgendwie eine super, super Shortprint, die für den einen oder anderen aussehen könnte wie eine Base-Karte, ist es aber nicht. Ne? Und ich finde, da sollte man schon mit ein bisschen Respekt reingehen und auch einfach das halt würdigen, weil wie Keke sah zum Beispiel auch immer Bock, hat irgendwie Bock jetzt das Base-Set zu sammeln oder von seinem Team die Base-Karten zu sammeln. Lass doch die Leute einfach in Ruhe sammeln. So. Und ich finde so dieses nochmal Aufsplitten der Spots und dann nochmal gibt es einen Autogramm-Spot und dann nochmal gibt es einen Insert-Spot. Boah, es fühlt sich halt irgendwie nicht richtig an. Da sind aber auch die Leute, die dann immer darüber schwafeln, man muss die neuen Leute im Hobby beschützen. Deswegen beschützen wir die einfach und chargen nochmal den Base-Spot einfach extra. Das finde ich schon sehr, sehr schwierig.
Hm. Ja, da blickt man auch nicht mehr durch. Also irgendwann war ja jetzt dann Team, Spieler, jetzt gibt es noch eigene Base und da gibt es da gibt es pro Spieler vielleicht noch 4 Spots. Das ist dann schon schwierig und da, wie soll da ein neuer durchblicken bei dem Ganzen? Wann werden die Flipper das Hobby verlassen und aufs nächste Pferd setzen? Schreibt jemand. Wann werden die Flipper das Hobby verlassen und aufs nächste Pferd setzen? Ich glaube, das wirst du immer haben. Die Leute,
sobald
die
kommen und gehen. Und sobald es richtige Pferdesättel gibt für Delfine. So, die können halt gerade sehr, sehr schwierig sitzen auf Pferden. Und da wird momentan auch von Casco an der Lösung gearbeitet und von MS, wie ein Delfin, aber auch ganz kleine Schweinswale besser auf Pferde kommen, um dann besser in den Sonnenuntergang reiten zu können.
Ja.
Dann. Nein, Schwarz, aber das hast du halt überall. So, wir. So, das hast du auch bei Sneakern, das hast du bei Videogames, das hast du überall. Alles, wo es einfach, das hast du bei Tonys. Leute, erwachsene Frauen, Mütter, die im Krankenhaus lagen und auf Stroh ein Kind gebärten, so, die prügeln sich bei Müller um eine 14-Euro-Toni-Figur. Das ist wirklich Fakt, so. Sind das dann Flipper? So, basically ja, darüber wird aber es halt auch nicht so gehatet, so. Ich glaube, am Ende des Tages, wir können uns darüber aufregen, aber persönliche Empfehlung an euch, teilweise reiben sich die Leute schon sehr damit irgendwie auf, so, und pressen das auch so in sich rein, so. Ich kann das verstehen, dass es Leute nervt, lasst es aber nicht so nah an euch ran. Also sucht euch die Leute, auf die ihr Bock habt, sucht euch die Gruppen, die Communities, die Bubbles, auf die ihr Bock habt, aber reibt euch daran nicht so auf, weil das bringt halt auch einfach nichts. Weil dann fängst du, und da sage ich euch auch ganz ehrlich da draußen, so, dann beginnen wir immer wieder diese Diskussion zu führen, ab welcher Haltedauer ist man denn dann kein Flipper mehr? So, gibt's da von der BaFin eine Vorgabe, Haltedauer? So, sind das dann Werktage, sind es Kalendertage, chinesische Tage, indische Tage?
Walkthrough.
Also wisst ihr, was ich meine? So, das ist ein Mindset-Thema und ich finde das okay und ich finde das auch nicht so geil. So, ich wurde auch letztens ja auch gegen die Wand gefahren mit, hey Bruder, das ist meine absolute PC-Karte, und 2 Wochen später wurde die für irgendeinen Pokémon-Schrauben-Schallplattenspieler eingetauscht. Habe ich mich auch kurz drüber geärgert, aber am Ende des Tages kannst du es halt eh nicht beeinflussen.
Genau. Wird es bald einen Service geben, um Karten aus Europa direkt in den Vault zu senden? Ich weiß nicht, ob damit Fanatics gemeint ist, aber ein Service geben, um Karten aus Europa direkt in den Vault. Also das kannst du ja theoretisch heute schon. Du kannst Karten
in deinem Drop-off machen.
Kannst du in deinem Vault schicken. Du kannst theoretisch Karten zu ComC schicken. Du kannst sie zu deinem Vault schicken. PSA, Fanatics, wo auch immer. Extra Service weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, aber da ist jetzt nichts, glaube ich, konkret geplant, aber außer vielleicht ein Vault in Europa. Was ist eure, das ist die letzte Frage, was ist deine Beauty-Routine, lieber Alex?
Ernst gemeinte Frage? Nee, oder?
Das war dann Start.
Trenne. Ja, okay, ja, dann erzählen wir's. Ich benutze eine koreanische Tagescreme von meiner Frau, dann nehme ich die koreanische Nachtcreme von meiner Frau. Dann gibt's noch so ein kleines Serum. Dann gibt's noch ein Niacid-Serum, was ich mir manchmal drauf knalle, damit ich nicht so ganz so trockene Haut habe. Und ich versuche hier und da auch mal mit einem kalten Augenroll-on gegen meine Augenringe vorzukämpfen.
Das ist aber ordentlich.
Ja. Zu deinem, das mache ich tatsächlich.
Sehr gut. Ja. Bei mir ist es einfach Nivea-Creme aufs Gesicht.
Die vertrage ich witzigerweise nicht.
Ja.
die vertrage ich nicht. Und deswegen bin ich da eingetaucht, so, habe mich auch in einem Fachgeschäft beraten lassen. Und jetzt bin ich so eine kleine Korean Creme-Maus und knall mir das in das Fressbrett rein. Aber klappt ganz gut, muss ich sagen.
Machst du die am Donnerstag auch drauf auf dein Gesicht?
Wenn ihr das wollt, mache ich das.
Das wäre doch schön. Was kommt denn noch am Donnerstag im Stream?
Heute, wir dürfen wieder, das Hobby darf wieder eine Karte rausknallen. Und das machen wir am Donnerstag auf dem Hamptons Card Club Twitch-Profil. Wir gucken uns dann die neuen Produkte an. Wir hatten gerade Exzellenz mal irgendwie angerissen. Wir gucken uns mit Sicherheit wieder ein, zwei schöne YouTube-Videos an. Ich habe aber auch Bock, noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen in die Auktionen von Fanatics Collect und dann ein, zwei schöne Kärtchen für euch rauszusuchen. Ich muss sagen, du hast ja zugeguckt, waren super. Alle haben sich fair benommen, sportlich, coole Vorschläge. Wir haben auch richtig geile Karten gefunden. Ich würde euch nur bitten, ernst gemeint, so guckt, dass ihr den Chat nicht zuspammt mit Fanatics Collect Links. Also vielleicht so jeder darf mal so zwei Karten vorschlagen, weil wir hatten so ein, zwei Experten mit dabei. Wir sehen das ja, wir können ja sehen, wer welche Nachrichten schickt. Es wird nicht besser, wenn ihr 25 Mal die gleiche Karte reinschickt. Aber wir grooven uns so ein bisschen ein. Das ist ja eine Sozialisierung im Chat und das machen wir gemeinsam. Das kriegen wir ganz gut hin.
Ja. Letztes Mal haben wir sehr coole Karten rausgehauen. Das war eine Beckham- und Schumi-Karte, glaube ich, ne? Was am Ende.
Super geile Beckham-Karte haben wir gefunden. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Flair-Showcase,
ja,
Row One.
Stimmt.
Super geil. Und die Schumi war ein exklusives Panini-Ferrari-Set mit einem geilen Foiling und gelaserter Struktur. Also die Karte von Schumi habe ich vorher noch nie gesehen. Und das waren halt $55. Also Fanatics Collect, Werbung auch an dieser Stelle, ganz ehrlich. Geht auf die Plattform, macht euch einen Account zum Karten gucken. Gibt es für mich momentan keine geilere Plattform.
Braucht ihr übrigens auch, um dann die Karten zu bekommen.
Genau. Wenn ihr braucht einen Fanatics Collect Account und ich kann euch dann direkt nach der Show die Karte auch in den Vault rüber schicken, weil alle, die die Karten gewonnen haben, haben die bereits erhalten.
In diesem Sinne, Leute, morgen kommt der Podcast von heute, dem Hobby Talk. Falls ihr den hört, auch wenn ihr heute da war, gerne 5 Sterne da lassen, Leute, wird uns sehr helfen, freuen wir uns sehr drüber. Und übrigens, habe ich dir doch gar nicht erzählt, ab morgen könnt ihr den auch auf Spotify gucken, wenn alles funktioniert. Echt? Heute Abend. Ja, wir sind jetzt freigeschaltet, dass man der auch Video hochladen kann. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch funktioniert. Also macht das gerne mal, guckt mal, ob ihr uns auch auf Spotify anschauen könnt. Und dann Freitag gibt's unseren letzten Podcast dann auch auf YouTube. Und dann nächste Woche Freitag, Leute, ist dann die Jubiläums- oder eine der Jubiläumsfolgen. Wir haben 2, 3 Ideen, die wir dann nach und nach raushauen. Und nächste Woche ist dann die erste Jubiläumsfolge, wo es dann vielleicht was zu gewinnen gibt. Aber da sehen wir uns ja vorher nochmal. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, habt einen schönen Abend und dann sehen wir uns jetzt wieder am Donnerstag. Macht's gut.
Ciao, ciao.